Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir lesen als Predigttext für den heutigen Sonntag Jesaja 6, die Verse 1 bis 13. Jesaja 6, 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, also Jesaja: Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich: Wie lange, Herr? Und er sprach: Bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen. Wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir feiern heute einen weniger bekannten und doch keineswegs unwichtigen Festtag. Der Sonntag nach Pfingsten, aber gesagt weniger bekannt, aber doch nicht unwichtig, keinem dämmert irgendwas. Der Begriff kommt auch in der Bibel nicht vor, ist kein eigentlich biblisches Fest im engeren Sinne. Es ist der Sonntag Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit. Am Sonntag Trinitatis steht die Heiligkeit des Dreieinen Gottes im Mittelpunkt. Und der Wochenspruch für die Trinitatiswoche, auch das Wort für den Sonntag, stammt aus dem gelesenen Abschnitt, der auch der Predigt zugrunde liegt, Jesaja 6, Vers 3, was wir auch als Chorus miteinander gesungen haben: Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll, nach der Luther-Übersetzung, oder wie es der Chorus sagt: Die Länder sind voll seiner Ehre. Inhaltlich gleich. Schon im dreifachen Heilig kann man einen Hinweis auf den dreieinen Gott sehen. Ich werde später nicht mehr darauf eingehen. Es klingt nochmal auch kurz an Vers 8. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Gott spricht nicht im Pluralis Majestatis, sondern es ist die Dreieinigkeit, die hier spricht. Da viele heute die Dreieinigkeit Gottes leugnen, nur kurz ein paar einleitende Sätze dazu. Das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. die Tatsache der Dreieinheit dagegen sehr wohl. Ich habe bewusst als Kanzelgruß das Grußwort von 2. Korinther 13, 13 verwendet. Heute gewählt die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also ein Gruß im Namen des Dreieinen Gottes. Noch deutlicher als hier kommt die Dreieinheit Gottes wo zum Ausdruck. Der Kopf schaltet so kurz nach dem Frühstück schon. Ganz bekanntes Wort, kennt jeder von uns, mehr oder weniger gehe ich davon aus. Wir kennen es als Taufbefehl, Matthäus 28. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und man kann nur auf den Namen einer Person, nicht einer Idee oder sonst irgendetwas taufen. Also ist klar, auch der Person ist nicht irgendein Fluidum, das während des Gottesdienstes in irgendeiner merkwürdigen Weise unter der Decke der Kirche schwebt. Es ist eine Person der Dreieinheit Gottes. Darüber hinaus bezeugen eine Vielzahl an Worten der Schrift die Einheit des Vaters mit dem Sohn. Fallen uns welche ein? Ganz bekannt, meistens Johannes, ich und der Vater sind eins, eins. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Gibt unzählige andere in allen möglichen Formulierungen. Und die Einheit des Sohnes mit dem Heiligen Geist, nicht ganz so direkt. Jesus sagt im gleichen Wort, Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber wo ist er denn seit Himmelfahrt? Zu Rechten Gottes. Also stimmt's gar nicht, oder was? Doch, denn er und der Heilige Geist sind eins. Und er sagt, wenn ich nicht weggehe, kann ich euch nicht den Tröster senden. Pfingsten, letzter Sonntag. Also er ist in uns, weil der Sohn mit dem Geist identisch ist. Wenn also der Vater und der Sohn eins sind, und der Sohn und der Heilige Geist eins sind und der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht, dann sind die drei eins. Warum hat der Mensch dem klaren biblischen Zeugnis zum Trotz so viel Not mit der Lehre von der Dreieinheit Gottes? Nicht, weil es in der Bibel nicht deutlich genug bezeugt wäre, das ist's, auch wenn der Begriff nicht vorkommt. Ganz einfach, weil es nicht so einfach ist, deshalb. Weil die menschliche Vernunft die Lehre von der Dreieinheit nicht fassen kann, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass drei eins sind und irgendwie doch drei und dann doch wieder eins. Denn beides betont eben die Bibel, es sind drei und dabei lässt die Bibel überhaupt keinen Zweifel, dass ein einziger Gott ist und keine drei. Aber damit genau, liebe Geschwister, sind wir beim Thema von Trinitatis. Denn genau das ist das besondere Thema des Dreieinigkeitsfests, nämlich die Tatsache, dass der Gott der Bibel ein Gott ist, der unsere menschliche Vorstellungskraft meilenweit übersteigt. Ein Gott, den wir mit unserer Logik eben nicht fassen können. Der eine lebendige, der heilige Gott, den uns die Bibel bezeugt, ist von unvorstellbarer Herrlichkeit, von unfassbarer Größe, von atemberaubender, unverzehrender Heiligkeit. Und von dieser unfassbaren Größe und Heiligkeit Gottes zeugt die gewaltige Schau des Propheten Jesaja, von der wir im Predigttext gehört und gelesen haben. Die Predigt wird deshalb steht unter dem Thema der heilige Gott und sein Werk an uns. Der heilige Gott und sein Werk an uns. Und es, der erste Punkt, die atemberaubende Heiligkeit Gottes. Es war vor etwa 2750 Jahren, ums Jahr 740 vor Christus. Jesaja ging in den Tempel, um Gott anzubeten. Schon seit langem lag ihm die Gottlosigkeit seines Volkes schwer auf dem Herzen. Und diese Not wollte er im Gebet vor Gott bringen. Während Jesaja im Tempel betet, sieht er einen Thron, auf dem der lebendige Gott sitzt. Wie viel Jesaja von Gott sieht, ist im Detail nicht gesagt. Vor allem sieht er den Thron und danach auch später noch ein bisschen mehr. Klar ist, dass die Vision den Tempel weit sprengt, denn allein der Saum vom Gewand Gottes füllt schon den ganzen Tempel. Selbst der herrliche und gewaltige Tempel in Jerusalem kann von Gott nicht mehr fassen als den Saum seines Gewandes. Und der Saum ist nun wahrlich nicht viel vom Gewand. Ist natürlich vor allem auch ein Bild. Die Erde ist der Schemel seiner Füße. Die Himmel und aller Himmel, Himmel fassen ihn nicht. Jesaja sieht aber noch mehr. Er sieht hinauf bis zu den Seraphim. Jesaja beschreibt, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Wer genau hingehört hat, stellt fest, das Bild ist falsch. Genau. Die haben in der christlichen Kunst, aus welchen Gründen auch immer, schon schwarz, vielleicht zu abstrakt, immer die Gesichter mitgezeigt, aber die haben sie laut Bibelwort bedeckt. Warum haben sie die wohl bedeckt? Wollten die denn Jesaja nicht sehen? Der erste Punkt, die atemberaubende Heiligkeit Gottes und seine Herrlichkeit. Ich denke, das ist der Punkt. Auch die Seraphim können die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Und sie müssen mit 2 Flügeln ihr Angesicht bedecken, damit sie die Gegenwart des heiligen Gottes ertragen können. Wie viel weniger kann ein sündiger Mensch diese Herrlichkeit aushalten? Und das merken wir sofort bei Jesaja. Weh mir, ich vergehe. Weh mir, ich vergehe, klagt er. Wir sind damit ganz nah am Predigtext des letzten Sonntags. Wir hatten festgestellt, wenn der Heilige Geist wirkt, geschieht was als erstes? Der Mensch erkennt seine Sünde. Der Heilige Geist deckt Sünde auf. Der Heilige Geist stellt den Menschen ins Angesicht Gottes. Nicht nur der Jesaja in seiner Vision im Tempel, auch hoffentlich heute Morgen in der Kirche in Riedlingen, in der Eichenau und überall, wo sonst Gottes Wort verkündigt wird, stellt der Heilige Geist den Menschen ins Angesicht Gottes. Und der Mensch erkennt, ich bin ein sündiger Mensch. Und auch hier am Thron Gottes wirkt der Heilige Geist natürlich, denn Gott und der Vater und der Heilige Geist sind ja miteinander eins. Und Jesaja erkennt, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Als erstes erkennt Jesaja seine eigene Sünde. Und dann erkennt er auch die Sünde seines Volkes. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Das ist bei Jesaja nicht, wie man vielleicht meinen könnte, eine Entschuldigung und Ausrede, so nach dem Motto, Herr, die anderen sind alle auch nicht besser als ich. Oder was kann ich für meine Sünde, wenn ich von meiner Umgebung so damit angesteckt bin? Wie soll ich mitten unter dem Haufen sündlos bleiben? Nein, bei Jesaja ist diese Erkenntnis der Sünde seines Volkes eine Vertiefung seiner eigenen Sündenerkenntnis. Nicht nur ich selber bin ein Sünder. Ich bin auch dadurch noch ein Sünder, dass der ganze Haufen, zu dem ich gehöre, auch nichts taugt vor Gott. Also sowohl individuell wie kollektiv bin ich ein Sünder. In zweifacher Weise bin ich untauglich und unwürdig, mich in der Nähe des heiligen Gottes aufzuhalten. Weil ich selber ein Sünder bin und weil ich zu einem Volk gehöre, das sündhaft ist. So ein Häuflein Sünde und Schmutz wie ich muss in der Nähe des heiligen Gottes vergehen. Wie recht Jesaja damit hat, warum das so ist, können wir veranschaulichen, wenn wir die Heiligkeit Gottes mit Feuer und mit großer Hitze vergleichen. Das ist ein Bild, das in mehrfacher Hinsicht sehr gut zu Gott und seiner Umgebung passt. Das Feuer am Thron Gottes, das weiß man nicht notwendigerweise gleich, wird durch die Seraphim abgebildet. Seraph heißt brennen. Deshalb werden die Seraphim auch häufig in dieser gelb-orange-roten Farbe abgebildet, der Farbe des Feuers. Und in der Lesung 1. Korinther 3 haben wir miteinander gehört, dass dieser Tag des Herrn im Feuer offenbart wird. Also Feuer, Hitze. Was passiert, wenn ein Tropfen Wasser in einen Raum mit mehreren 100 oder vielleicht sogar 1000 Grad Celsius kommt? Verdampft augenblicklich. Wenn ein Knäuel Holzwolle in einen Raum kommt mit mehreren 100 Grad Hitze, ich habe es noch nicht probiert, wird aber entweder augenblicklich in Flammen aufgehen oder verkohlen und sich zusammenschrumpfeln, zu einem schwarzen Häufchen etwas. Ein Stück reines Gold dagegen oder ein Diamant können mindestens ein paar hundert Grad Hitze aushalten. Denn Gold ist im Feuer geläutert. Ein Diamant ist unter Hitze und Druck entstanden. Das heißt, nur wenn wir im Feuer Gottes geläutert sind, können wir die Nähe Gottes aushalten. Wenn die Schlacken der Unreinigkeit und der Sünde unseres alten Wesens ausgeschieden und ausgebrannt sind. Wenn wir das begriffen haben, liebe Geschwister, dann wissen wir auch, warum Gott unsere Heiligung will. Ich bin heilig, ihr seid heilig, weil wir anders als heilig nicht in seiner Gegenwart sein können. Und er möchte, wenn wir eines Tages bei ihm in der himmlischen Herrlichkeit ankommen, dass möglichst wenig an uns ist, das in seiner heiligen Gegenwart vergehen muss. Das ist genau der Sinn, den Paulus in der Lesung gehörten Abschnitt meint. Wie durchs Feuer hindurch, es achte jeder drauf, wie er auf den Grund Christi aufbaut. Stroh, Holz, was dann? Keinen Bestand hat, weil es nicht vom Heiligen Geist gewirkt ist, nicht aus Feuer geboren, wenn wir so wollen, dann geht es im Feuer kaputt. Oder aber durch den Heiligen Geist gewirkt, dann ist's Gold, Edelstein, dann hat's Bestand. Alles, was in unserem Leben nicht vom Heiligen Geist, sondern aus unserem eigenen Ich und unserem eigenen Wollen gewirkt ist, kann nicht bestehen. Nur das, was aus der Natur Gottes geboren ist, aus seinem Geist, aus seinem Wesen. Der Rest muss im Feuer gereinigt werden. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Gott macht seine Boten brauchbar. Gott sagt zum Glück nicht, wenn er uns anschaut, mit euch kann ich nichts anfangen, ihr passt nicht zu mir. Wir passen nicht zu ihm, aber er macht uns passend. Boten Gottes sind nicht perfekt. Das müssen sie auch nicht sein, denn sie predigen nicht sich selber. Sie predigen Gottes vollkommenes Wort. Aber wenn sie Gottes vollkommenes Wort predigen, dann müssen gerade sie selber als erstes erkennen, ich bin nicht vollkommen. Ich entspreche diesem Wort nicht, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung und Reinigung von meinen Sünden. Und diese Vergebung erfährt deshalb Jesaja gleich als nächstes. Gerade sagt er, wem mir ich vergehe. Und dann kommt einer der Seraphim, nimmt mit einer Zange glühende Kohle vom Altar, fliegt damit zu Jesaja, berührt den Mund des Jesaja mit dieser glühenden Kohle und sagt, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Auch wenn die glühende Kohle nur die Lippen berührt, die Reinigung betrifft natürlich viel mehr. Das Äußere ist nur eine zeichenhafte Handlung. Der ganze Kerl ist ein Sünder und braucht Vergebung. Warum haben die Lippen natürlich eine besondere Bedeutung? Mit den Lippen wird das Lob Gottes ausgesprochen. Die Seraphim tun das mit reinen Lippen. Jesaja kann mit unreinen Lippen eigentlich da gar nicht mit einstimmen. Aber Gott zu loben ist die erste Aufgabe seines Boten. Und Jesaja soll zum Propheten berufen werden, zu dem, der an Gottes Stelle zu den Menschen spricht. Wie aber sollen unreine Lippen das Wort des heiligen Gottes aussprechen? Sie müssen gereinigt und geheiligt werden, bevor sie zu diesem Dienst taugen. Achten wir deshalb genau darauf, wann Gott fragt, wen soll ich senden, wer soll mein Bote sein? Nachdem der Engel Jesaja gereinigt hat. Vorher kann er kein tauglicher Bote sein. Jetzt aber kann er antworten, hier bin ich, sende mich. Es ist eine interessante Veränderung in diesem ganz kleinen Bericht, in diesen wenigen Sätzen. Gerade noch hat Jesaja in der Gegenwart des heiligen Gottes geklagt, weh mir, ich vergehe. Und jetzt meldet er sich unverzüglich zum Dienst. Hier bin ich, sende mich. Jesaja weiß, durch die Gnade Gottes hat eine fundamentale Veränderung an mir stattgefunden. Das war der zweite Punkt. Gott macht seine Boten brauchbar. Und das ist dringend nötig, denn der Auftrag ist hart. Damit sind wir beim dritten, dem Werk Gottes. Gott straft und rettet. Jesaja ist in seinem Dienst wie auch später Jeremia zur Erfolglosigkeit verurteilt. Ich weiß nicht, ob es euch so richtig aufgefallen ist, eigentlich geht es einem durch Mark und Bein, wenn man den Auftrag Gottes in Jesaja liest und hört. Geh hin und sprich zu diesem Volk, hört und versteht's nicht. Seht und merkt's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren hart sein und blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Israel soll nicht hören. Israel soll sich nicht bekehren. Israel soll nicht heil werden. Israel soll im Gericht Gottes vergehen. Diese dunkle Seite Gottes, die da zutage tritt, wirft immer wieder Fragen auf. Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden. So sagt es das Neue Testament und so gilt es natürlich auch im Alten schon, denn Gott ist ja der Gleiche. Wie passt zu diesem Gott der Liebe, der will, dass alle Menschen gerettet werden, dass er auf der anderen Seite Menschen verstockt, dass sie die Botschaft des Heils nicht verstehen und nicht annehmen können und verloren gehen? Die Antwort können wir aufgrund der Heiligen Schrift geben. Dieses Handeln ist nicht der eigentliche Wille Gottes. Aber aufgrund der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes ist das Gericht über den Sünder irgendwann nicht mehr vermeidbar. Wir müssen dazu auch die Vorgeschichte anschauen. Sie begann mit dem Auszug Israels aus Ägypten ums Jahr 1450 vor Christus. Also 700 Jahre vor der Berufung Jesajas. Was waren das für 700 Jahre? Ich fange jetzt nicht bei Abraham an, ich fange mit dem Auszug an, weil dann die Geschichte des Volkes im engeren Sinne miteinander beginnt. Was waren das für 700 Jahre? Sie begannen mit den gewaltigen Wundern Gottes. Die 10 Plagen über Ägypten, der Auszug, der Durchzug durchs Rote Meer, die Vernichtung der Streitmacht des Pharao, der Berg Sinai, die Offenbarung, das Manna, das Wasser, sie haben Wunder um Wunder erlebt. Aber dann waren 700 Jahre der Gottlosigkeit und der Auflehnung. Noch am Berg Sinai machten sie sich ihr goldenes Kalb. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Ein toter, goldener Götze. Der Herr schenkte ihnen Manna vom Himmel. Brot, das sie Tag für Tag ernährt hat. Und was haben sie nach einiger Zeit gesagt? Uns ekelt vor dieser Speise. Und schon während der Wüstenwanderung musste ihnen der Herr Giftschlangen ins Lager schicken, um dieses widerspenstige Volk zu züchtigen und zu strafen. Und später waren von Salomo an vor allem die Könige des Nordreichs fast ausnahmslos Götzendiener und Verführer des ganzen Volkes. Diejenigen, die geistliche Verantwortung für das Volk hatten, waren die, die vorne draus gingen, die Götter anbeteten. Jerobeam baute 2 goldene Kälber in Dan und Bethel. Wir denken weiter an Ahab und Isebel und die Baals und Aschera-Priester zu ihrer Zeit. Nur ein winziger Ausschnitt von dem, wo Israel Sünde um Sünde um Sünde aneinandergereiht hat. Und 700 Jahre lang hatte Gott Geduld. 700 Jahre lang hat Gott ertragen, dass ihm sein Volk auf den Nerven herumtanzt. 700 Jahre lang haben sie Schandtat auf Schandtat und Gräuel auf Gräuel gehäuft. Und liebe Geschwister, das liest sich in der Bibel so einfach, aber stellen wir uns mal 700 Jahre vor. Vor 700 Jahren war das Jahr 1311. Wer weiß von uns, was im Jahr 1311 war? Wahrscheinlich keiner. Ich habe im Internet geguckt, ist auch nichts Überraschendes passiert, was man nun notwendigerweise wissen müsste. Aber von 1311 bis heute, so lange, hat Gott die Gottlosigkeit, den Ungehorsam, die Rebellion seines Volkes ertragen. So lange hat er ihnen Zeit zur Umkehr gegeben. So lange hat er sie in Liebe und Geduld und Barmherzigkeit gemahnt und gerufen durch seine Propheten. Und er hat gesagt, kehrt doch um, denkt doch dran, was ich euch alles Gutes getan habe. Aber sie haben selber schon ihre Herzen verstockt. Gott ist langsam zum Zorn. Liebe Geschwister, wer kann es von uns 7 Jahre aushalten, wenn ihm ein anderer ständig auf den Nerven rumtanzt? Wir sehen es an unseren Ehen, wie schnell sind die heute die Beziehungen auseinander, wenn es nicht so klappt, wie man sich's gedacht hat. Gott hat das 700 Jahre ertragen. 700. Aber jetzt ist die Zeit der Umkehr vorbei. Nach 700 Jahren ist die Zeit des Gerichts gekommen. Und das vernichtende Gericht Gottes über Israel zieht in diesen Tagen des Propheten Jesaja bereits sichtbar herauf. Der assyrische König Tiglath-Pileser, wir sehen da ein Bild, wie ihm die Massen zujubeln, im Hintergrund eine brennende und eroberte Stadt. Unter Tiglath-Pileser erreicht das assyrische Weltreich seine größte Ausdehnung. Um 733, also wenige Jahre nach der Berufung des Jesaja, geschieht die erste Verschleppung der Nordstämme. Da eine Karte, da kommt Tiglath-Pileser, kam schon bis runter nach Ägypten im Jahr vorher, dann 733 die erste Verschleppung, 721 dann die völlige Vernichtung des Nordreiches. Die Menschen werden verschleppt, fremde Völker an ihrer Stelle angesiedelt, das Nordreich hat praktisch dann aufgehört zu existieren. Und Jesaja ist der Prophet, der zum Südreich gesandt ist. Hier unten nur noch, da Jerusalem. Nicht mehr viel übrig. Und auch Jerusalem, Juda, ein Vasall des assyrischen Großkönigs. Und Jesaja ist der Prophet, der zu diesem kläglichen Rest gesandt ist. Zum Südreich, zu Juda und zu Jerusalem. Und den Menschen dort hat er im Auftrag Gottes zu sagen, wenn ihr nicht Buße tut, wird's euch genauso ergehen. Denn der Herr wird die Leute fernweg tun, dass das Land sehr verlassen wird. Und ob noch der 10. Teil drin bleibt, dann wird auch dieser mickrige Rest nochmals verheert werden. Aber damit ist das Gerichtswort Gottes nicht zu Ende. Liebe Geschwister, das ist das, was mich an diesem ganzen Abschnitt so ungeheuer fasziniert. So kurz, so knapp, so unscheinbar und doch so gewaltig hängt das Trostwort, man muss eigentlich sagen, das Trostwörtchen noch hinten dran. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen und bewusst geworden ist. Vers 13, doch wie die Terebinte und wie die Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Ich habe vor Jahren im Blick auf diesen Abschnitt mal dieses Bild gemacht zur Veranschaulichung. Mit dem Stumpf ist das Handeln Gottes eben nicht aus. Gott hat mit diesem Stumpf noch etwas vor. Aus dem Stumpf will Gott Neues wachsen lassen. Etwas Gereinigtes und Geheiligtes. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Ich musste denken, liebe Geschwister, wie sehr trifft dieses Wort gerade uns, unsere Gemeinde. Gott hatte vor mehr als 60 Jahren Gewaltiges gewirkt. Er hatte einen Trupp von Aussiedlern von Ungarn nach Bayern geführt. Im Übergangslager hatte weiter Menschen zum Glauben gerufen und zur Gemeinde dazugetan. Auf überwältigende Weise hat er Wunder auf Wunder gehäuft und den Weg hierher nach Riedlingen geebnet. Hier durften die ihrer Heimat Beraubten eine neue irdische Zuflucht finden. Hier durften sie sich um ihr Gotteshaus herum niederlassen. Und hier konnten sie staunen und danken feststellen und ließen es in Stein meißeln. Und über unserem Eingang kann man es immer noch lesen und sehen, das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Im Kleinen kann man es durchaus mit dem Wunder des Auszugs Israel aus Ägypten und der Sesshaftwerdung im verheißenen Land vergleichen. Natürlich nur im Kleinen. Aber der Herr hat Großes getan. Und ich dachte, liebe Brüder und Schwestern, wo ist eine Gemeinde, die schon von ihrer Entstehung her so viel von der Größe und von der Heiligkeit Gottes erfahren hat? Und Gott hat weiter gesegnet. Menschen kamen zum Glauben, vermutlich viele hundert im Lauf der Jahrzehnte. Aber da waren dann ganz unzweifelhaft auch Dinge, die dem Herrn nicht gefallen haben. Und die Gemeinde wurde mehr und mehr reif zum Gericht. Und nicht immer wartet der Zorn des Herrn 700 Jahre. Und der Herr hat niedergerissen und niedergebrannt, bildlich gesprochen. Einen Ast nach dem anderen hat er vom Baum der Gemeinde abgeschlagen. Und nach der Spaltung blieb kaum mehr übrig als das, wovon Jesaja spricht, ein Stumpf. Aber liebe Geschwister, eben nicht einfach nur irgendein Stumpf, sondern ein Stumpf, der durch die Gnade Gottes die Berufung hat, ein heiliger Same zu sein. Wohlgemerkt durch die Gnade Gottes. Ich habe vorhin gedacht, hochinteressant, war mir noch gar nicht so aufgefallen, als wir bei Paulus gelesen haben, 1. Korinther 3. Paulus sagt, ich habe als weiser Baumeister auf diesen Grund aufgebaut. Paulus strotzt nicht vor Bescheidenheit. Als weiser Baumeister, aber, was steht davor? Durch die Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Durch die Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister, nicht aus eigener Kraft, ausschließlich durch die Gnade Gottes. Und auch ausschließlich durch die Gnade Gottes hat dieser Stumpf die Berufung, ein heiliger Same zu sein, nicht aus sich selbst. Aber im Feuer des Gerichts soll das gereinigt und geläutert sein, was als Stumpf übrig geblieben ist. Und wenn das geschehen ist, liebe Geschwister, dann ist die Verheißung da, dass Gott Neues wachsen lässt, so wie die neuen Triebe an diesem abgesägten Baumstumpf. Denn Gottes Wille ist es nicht, niederzureißen und zu zerstören. Das sind nur seine Notmaßnahmen. Gottes Wille ist es, aufzubauen und zu retten. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, darf das unsere Hoffnung, darf das unser Gebet sein, dass unsere Gemeinde durch die Gnade Gottes ein solch abgesägter Stumpf sein darf, aus dem ein neuer geistlicher Baum wächst. Die Verheißung dazu haben wir aber nur, wenn wir ganz nah an ihm bleiben. Wenn wir mit unserem Leben und mit unserer ganzen Gemeinde tief verwurzelt sind in seinem Wort. Denn nur da kommt der Lebenssaft her, der aus diesem abgesägten Stumpf wieder etwas Neues wachsen lassen kann. Wenn uns die Nähe zum lebendigen und heiligen Gott im Geist der Buße hält, dass er wachsen lassen kann und nicht wieder abschlagen und niederreißen und niederbrennen muss, was an menschlichem Hochmut wächst. Darauf also kommt es an, dass wir nah bei ihm bleiben und durch seinen Heiligen Geist im Geist der Buße leben Tag für Tag. Und deshalb wollen wir unser nächstes Lied auch ganz bewusst singen als das, was es ist, als Gebet. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Amen.